Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute Abend nun bereits die dritte Bibelarbeit zum Buch Prediger. Und es ist auch Prediger Kapitel 3. Ich möchte zunächst das Kapitel mit uns lesen. Unter der Überschrift: Jedes Ding hat seine Zeit. Auch diese Stunde. Wir lesen Prediger 3 ab Vers 1. Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen oder auch umarmen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist längst schon gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Weiter sah ich unter der Sonne. An der Stätte des Rechts war Gottlosigkeit und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel. Da sprach ich in meinem Herzen: Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen, denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Ich sprach in meinem Herzen: Es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dieses stirbt, so stirbt auch er. Und sie haben alle einen Odem, also Atem. Und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fährt und der Odem des Viehs hinab unter die Erde fahre? So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird? Soweit das das Wort aus dem Buch Prediger Salomos. Jedes Ding hat seine Zeit. Wir haben gehört, 2 mal 7 Gegensatzpaare, 14 Gegensatzpaare. Und wir sehen in dieser Zahl 2 mal 7, dass bereits hier die Vollkommenheit Gottes erscheint, der für alles die Zeit bestimmt hat. 2 mal 7, 2 mal die Vollzahl Gottes, 3 für die Dreieinigkeit plus 4 für die Universalität der Schöpfung, alle 4 Himmelsrichtungen, gibt 7. Das ist die Vollzahl Gottes. Und 2 mal 7, die 14, ist noch vollkommener. Alles hat seine Zeit. Gott ist Herr über alles. Gott regiert. Das können wir positiv daraus entnehmen. Es wird ja oft so ausgelegt, als sei das ein hemmungsloser Fatalismus, der uns hier begegnet. Eine Schicksalsergebenheit, die nicht zu übertreffen ist. Ich verstehe es nicht so. Ich verstehe es als absolute Geborgenheit in Gott, was hier steht. Dass er um alles weiß, dass alles in seiner Hand ist, auch unser kleines Leben, unser Anfang, unser Ende und alles, was dazwischen sich ereignet. Alles in seiner Hand, alles hat seine Zeit. Man kann seine Zeit auch mit Gottes Zeit interpretieren. Alles entspricht Gottes Zeitplan. Und so wie die Uhr läuft, unerbittlich weiterläuft, so geht auch unser Leben dem Ziel zu, der Ewigkeit. Entweder bei Gott im Himmel, durch den Sohn Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz, oder in der ewigen Verdammnis bei Satan und seinen Dämonen in der Hölle. Wir wissen ja, die schon da waren, dass wir die Bibel immer nur im Zusammenhang verstehen können. Deshalb fließt auch immer etwas aus anderen Büchern ein, auch aus dem Neuen Testament, damit wir es jetzt nicht einseitig oder falsch verstehen, was wir in Kapitel 3 gehört haben. Also kein Fatalismus, keine Schicksalsergebenheit, sondern Geborgenheit, Vertrauen auf die Zeitplanführung Gottes. Nehmen wir diese Führung des Herrn an? Manche haben hier auch die Prädestinationslehre gesehen. Dazu möchte ich jetzt keinen Vortrag halten, das wäre ein unerschöpfliches Thema. Die Frage der Vorherbestimmung zum Heil, manche sagen auch noch zusätzlich zum Unheil, so sprichwörtlich im Calvinismus, diese doppelte Vorherbestimmung, sodass also jemand, der zum Unheil vorherbestimmt ist, überhaupt nicht sich bekehren kann, wenn man es mal bis zum Ende weiterdenkt. Soweit ist zum Beispiel Luther nie gegangen, aber das nur nebenbei bemerkt. Ich möchte darauf nur eine kurze Antwort geben, eine ganz einfache Antwort, wie ich das sehe mit der Vorherbestimmung. Es ist so, wie wenn man eine Tür vor sich hat und vorne an der Tür steht, kommet alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch erretten, kann man auch sagen. Und wenn man dann durch die Tür gegangen ist und Jesus angenommen hat, dann liest man von hinten, auf der Rückseite der Tür, erwählt von Grundlegung der Welt. Ja, das ist die einfachste Antwort. Wir können die Geheimnisse Gottes nicht ergründen in dieser Frage. Aber wir sind aufgerufen, einzuladen, dem Herrn nachzufolgen. Die Frage der Vorherbestimmung ist eines der schwierigsten Geheimnisse. Wir dürfen aber kein Dogma daraus machen, keine starre Lehre, sodass Menschen sagen, ich kann nicht errettet werden, ich bin zur Verdammnis bestimmt. Was für eine schreckliche Lehre, wenn so etwas im Raume stünde. Nein, wir sind aufgerufen, predige den gekreuzigten Christus. Und in Ewigkeit werden wir wissen, was Gottes Plan alles entsprochen hat. Ich weiß, es gibt solche Stellen, ja, von der Erwählung, ganz klar. Aber damit sollten wir zurückhaltend sein. Wir sind aufgerufen, verkündigt allen Menschen das Evangelium von Jesus Christus. Nun aber zum Einzelnen hier, was hier steht. Denn jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Mich tröstet das, ja. Ich sehe mich wirklich ganz in des Herrn Hand. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Gott weiß unser aller Todesstunde, aber er offenbart sie uns nicht, um uns nicht zu beunruhigen, kann man sagen. Manche wollen ja diese Grenze überschreiten, gehen dann zu Wahrsagern und werden sie dadurch glücklicher. Diese Menschen gehen in die Verzweiflung hinein. Okkulte Bindungen, Angst und manche sind ja tatsächlich auch schon in dieser Stunde gestorben, aber auch vor dieser Angstprogrammierung, die diese okkulte Macht in sie gelegt hat. Nein, wir sollen dankbar sein für das, was der Herr uns zuteilt durch seine Offenbarung in seinem Wort. Da ist alles für unser Leben und Sterben enthalten. Geboren werden hat seine Zeit und sterben. Pflanzen hat seine Zeit und ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Die Jahreszeiten haben wir bereits gehört. Saat und Ernte, alles ist in Gottes Schöpfung angelegt. Das wechselt auch jedes Jahr immer wieder. Pflanzen, Ernten. Ich mache es jetzt kurz, ich kann jetzt nicht auf jedes ausführlich eingehen, sonst sitzen wir noch in der Woche hier. Ja. Aber töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Auch das hat Gott festgelegt. Und am Ende heißt es sogar in Matthäus 24, es muss so kommen, dass Kriege und Katastrophen auftreten wegen dem Bösen, weil es ausreift. Auch das ist in Gottes Plan. Gott hat es nicht so gewollt, aber der Mensch, indem er sich von Gott losgesagt hat, ja, fügt auch Kriege zu. Das eine folgt dem anderen, ein Königreich gegen das andere. Aber auch Heilen hat seine Zeit. Es kommen auch wieder Friedenszeiten. Es werden auch die Verletzten auf den Schlachtfeldern, soweit sie es eben überlebt haben, im Lazarett, auch wieder behandelt werden können. Auch die Wunden, die zwischen Menschen geschlagen wurden, auch im übertragenen Sinne, auch da gibt es die Möglichkeit der Heilung zu seiner Zeit. Und wir sollten da nicht zu lange warten, soweit es an uns liegt, Versöhnung zu stiften, wo wir jemand verletzt haben, sei es materiell oder auch geistig. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Es ist interessant, dass das Negative hier zuerst steht, genauso wie beim Töten. In diesem Fall das Abbrechen, aber das Bauen. Abbrechen gilt ja eher als negativ. Aber das zeigt, dass nach dem Abbrechen auch wieder ein Aufbauen kommen kann. Die Reihenfolge ist ja auch interessant. Wenn so ein Abbruch geschieht, auch in unserem Leben, Krisenzeiten kommen, dürfen wir wissen, es kann auch wieder aufwärts gehen. Wenn es der Herr schenkt zu seiner Zeit, warum nicht? Ich habe es auch oft erlebt. Man dachte schon, ja, jetzt ist das Ende, alles kaputt. Aber der Herr hilft wieder auf, wenn wir auf ihn vertrauen. Und auch wenn unser irdischer Leib hier abgebrochen wird, werden wir einen neuen Herrlichkeitsleib bekommen. 1. Korinther 15 wird es beschrieben. Wie wunderbar. Abbrechen und bauen. Allerdings, die Bauwerke dieser Welt, die Türme von Babylon und was alles heute dem nachgebaut wird an Wolkenkratzern und Gigantomanie der Supermächte, alles das hat seine Zeit, wird nicht ewig bestehen. Der Herr hat auch da das Ende schon bestimmt. Auch das Ende dieser vergehenden Schöpfung, um seinen neuen Himmel und seine neue Erde aufzurichten. Dann Vers 4, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Wie tröstlich, ja, alles in Gottes Plan. Genauso Klagen und Tanzen. Das soll ausdrücken, das Tanzen eben auch die Zeiten der Freude, die gerade in Israel sich sehr auch durch diese Volkstänze gezeigt haben. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Da gibt es viele Deutungen zu dieser Stelle. Man kann es auch wieder im Sinne des Bauwesens deuten. Ja. Steine wegwerfen, also abbrechen und aufbauen dann. Aber auch allgemeiner im Sinne von Verschwenden und Erwerben, dass Menschen Dinge verschleudern, aber dass sie dann auch wieder Neues erwerben. Es gibt manchmal Leute, die haben eine Sammelleidenschaft, gerade ältere Leute, ja, da muss man dann oft entrümpeln später. So sollen wir auch auf Erden keine Schätze sammeln, sagt uns Gottes Wort in Matthäus 6. Vielleicht darf ich es mal so sagen, ich will jetzt ja nichts Negatives sagen, aber als meine Mutter heimgegangen war, da haben wir also eine ganze Woche ja, entrümpeln müssen und haben dann noch eine Anzeige eingesetzt in die Zeitung, alles zu verschenken, der ganze Hausrat. Es sind Leute gekommen mit Kolonnen von Autos. Und sie war nicht reich, aber sie hat halt so diese Sammelleidenschaft gehabt. Leider ist das nicht so pietätvoll, aber es ist mir jetzt kein anderes Beispiel eingefallen. Ich habe es aber auch schon bei anderen Menschen beobachtet. Ich selber habe auch schon gesammelt, aber ich bin immer mehr dazu gekommen, kannst ja doch nichts mitnehmen. Ja. Auch Briefmarken oder was man sonst alles so sammelt. Nun ja. Das war für mich und auch für meine Familie ein sprechendes Beispiel, wie vergänglich dieses Anhäufen von irdischen Dingen ist. Die Nachkommen brauchen es oft noch nicht mal. Ja. Sie hat zum Beispiel Kleider gesammelt gehabt, konnte keiner tragen nachher. Mussten wir alles verschenken. Die Leute im Osten haben sich gefreut dann. Hat auch seinen Sinn gehabt noch nachträglich. Ja, Dann steht als nächstes, umarmen hat seine Zeit, aufhören zu umarmen hat seine Zeit. Auch etwas liebhaben oder jemanden liebhaben und auch loslassen können, so auch bei den Kindern, ja, wenn sie klein sind und wenn sie dann wachsen, aus dem Haus gehen. Es fällt manchen Eltern nicht leicht, wahrscheinlich keinen Eltern leicht. Aber auch da gilt es, ein Mensch wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, ein Mann seiner Frau anhängen, dann sind wir auch da dann stark im Herrn, dass wir sagen, ja Kind, geh in Frieden, ich lass dich auch los. Ja, ist leicht gesagt, ich weiß das auch. Aber es ist der biblische Weg und wenn wir sie auch loslassen können, kommt sie auch gern wieder zurück. Krampfhaft festhalten, das führt nicht zum Erfolg. Ja. Ist auch in der Liebe so. Erzwungene Liebe ist keine echte Liebe. Wenn jetzt jemand eine Beziehung hat, vielleicht befreundet ist und so, und dann gibt es ja auch diese Haltung manchmal bei jungen Männern. Der Herr hat mir gezeigt, du musst mich heiraten. Dabei war es gar nicht vom Herrn. Ja. Es ist so der Eigenwille, kann da sehr schlimm enden. Da gibt es so unglückliche Entwicklungen. Man hört immer wieder solche Beispiele. Aber da sollte man auch den Herrn wirklich fragen zuerst und auch nichts erzwingen, nicht krampfhaft jemand umarmen wollen. Jetzt auch im übertragenen Sinne gesprochen. Ja, sowieso körperlich nicht, solange man nicht verheiratet ist. Herzen hat es Luther übersetzt. Das ist aber auch damit gemeint. Und dann, ich mache es jetzt kürzer, suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Auch hier Schätze sammeln und Schätze verlieren. Viele andere Beispiele werden zu nennen. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Da ist auch wieder mit Sammeln und Horten hängt das zusammen, was ich gerade schon erwähnt habe. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Gut, man zerreißt ja nicht mutwillig Kleider, aber in Israel war es so üblich, dass man dann, wenn man getrauert hat, um jemanden oder sehr bestürzt war, auch über Sünde, die Kleider zerrissen hat als symbolhaftes Zeugnis des Entsetzens und auch der Buße. Das hat seine Zeit. Aber auch das Zunähen wieder hat seine Zeit. Wunden verbinden, die Trauer überwinden, das Ende der Trauerzeit, auch das kommt wieder irgendwann. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Es gibt Leute, die sind sehr still, die haben es in dem Punkt einfacher. Es gibt Leute, die reden gerne viel, lachen auch gerne viel und die fallen dann mehr auf. Ja. Und ja, wollen wir auch da barmherzig miteinander sein. Aber jedes Ding hat seine Zeit. Und im Jakobusbrief heißt es einmal, sei schnell zum Hören zuerst. So ein guter Zuhörer sein. Im Gespräch, auch in der Seelsorge. Aber sei langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Möge der Herr uns da auch immer wieder Gnade schenken. Wenn man so von Beruf auch reden muss, wie ich, dann kann man manchmal nicht mehr aufhören. Ja? Das ist ein Problem. Manchmal bremst der Herr mich dann selber, indem er mir auch die Stimme schon weggenommen hat. Und das sind dann Zeiten der Schulung und des Wachstens im Geistlichen. Ist Gott sei Dank bisher nur einmal passiert, aber es war eine lehrreiche Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Es geht schon ganz in die Tiefe, noch weiter in die Tiefe. Lieben und hassen. Möge es der Herr schenken, dass der Mensch, dem man wirklich das Liebesversprechen gegeben hat, dass man den wirklich bis zum Tode, bis der Tod einen scheidet, lieben kann und dass es nicht in Hass umschlägt. Wie oft ist schon bei überstürzten Beziehungen es dann ins Gegenteil umgeschlagen und es wurde ein unseliger Hass zwischen Menschen, die sich mal geliebt haben, zumindest haben das behauptet. Ja. Wie tragisch, diese vielen gescheiterten Ehen, wo dann ein Hass zwischen den Geschiedenen besteht. Eine große Tragik unserer Zeit. Wir wollen auch solche Menschen immer wieder einladen, der Liebe Christi nachzufolgen. Und dann das Letzte. Streit oder Kampf hat seine Zeit und Friede hat seine Zeit. Auch der Friede. Gerade habe ich wieder die Schlagzeile gelesen. Auftrag Weltfrieden. Obamas unerfüllbarer Plan oder so ähnlich haben sie es getitelt. Vielleicht kommt ja jetzt tatsächlich der Weltfriede, aber wir wissen als Christen, dass wir uns da nicht ungeteilt freuen können. Natürlich wollen wir keinen Krieg, aber es heißt, dass am Ende vor Jesu Friedensreich der Antichrist kommen wird, der ein Scheinfriedensreich aufrichtet, das nur eine begrenzte Zeit, 42 Monate, dauern wird. Wir können nicht sagen, wann das soweit ist, aber wir wollen wachsam sein und solche spektakulären Schlagzeilen durchaus ernst nehmen. Auftrag Weltfrieden. Ob das Obama schafft, muss abwarten. Wer ist er dann? Das muss man auch prüfen. Ich lege mich jetzt da nicht fest, versteht mich nicht falsch, aber es geht immer mehr natürlich in diese Richtung. Wenn dann noch der Friedensvertrag mit Israel dazukommt, dann wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Daniel 9. Ja. Nun aber ein gewisser Sprung. Jetzt wird diese 14er Gegensatzkette verlassen und es geht weiter, aber natürlich auch unter dem Aspekt, jedes Ding hat seine Zeit. Manches wiederholt sich jetzt, was wir schon in den ersten zwei Kapiteln gehört haben, aber es wird dann nochmal anders formuliert, weiter ausgeführt. So kommt auch hier nochmal etwas über die Arbeit, über das Mühen des Menschen. So schreibt Salomo, man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Dazu möchte ich doch etwas sagen, es gibt Menschen, das sind meistens Männer, die leben nur für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Und sie haben alles andere dabei vergessen. Sie haben Gott dabei vergessen, haben ihre Familie dabei vergessen, auch die christliche Gemeinde vergessen. Und die Arbeit ist ihr Lebensinhalt und Lebenselixier. Was sagt hier Gottes Wort? Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Es ist wichtig, dass wir die Prioritäten richtig setzen, auch was Arbeit angeht. Die Bibel ruft uns auf zu arbeiten. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, heißt es einmal. Das heißt nicht, wer nicht arbeiten kann, sondern wer nicht arbeiten will. Wichtiger Unterschied. Aber die Arbeit sollte nicht an erster Stelle stehen. Wer sollte an erster Stelle stehen in unserem Leben? Gott, Jesus Christus. Ihm zu dienen, für ihn zu arbeiten und zu wirken, evangelisieren, Dienste der Liebe, der Nächstenliebe durchführen. Und dann an zweiter Stelle. Ja, die Nächsten, ja. Die engsten Nächsten zunächst. Und das ist die eigene Familie. An allererster Stelle die Ehefrau, der Ehemann, dann die Kinder, auch da gibt es eine Reihenfolge. Und dann erst die Gemeinde und dann die Arbeit. Nicht, dass man jeden Abend in der Gemeinde ist und gar nicht mehr bei der Familie. Es gab bei mir letzte Woche so eine Situation, da war ich nur einen Abend in der Woche zu Hause. Wäre ich gewesen, hat Gott aber mir eine Krankheit geschickt, da war ich dann zwei Abende in der Woche zu Hause. Da war ich dankbar dafür, musste ich dann abends nicht mehr fort, weil ich im Bett liegen durfte. Ja, wie wunderbar. So kann Gott also auch Krankheit schicken. Es kommt bei mir nicht oft vor, meistens bin ich nur zwei Abende weg die Woche. Aber wenn es zu viel wird, kann man das noch so fromm entschuldigen. Aber wenn man die Familie vernachlässigt, dann ist man schlimmer als die Heiden, sagt das Wort Gottes, die eigenen Hausgenossen vernachlässigt. Erstens Gott, zweitens Familie, drittens Gemeinde, viertens Arbeit. Die Arbeit ist auch wichtig, aber nachgeordnet. Dann Vers 10. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Das klingt sehr negativ über die Arbeit. Aber die Arbeit hat Gott den Menschen gegeben. Also sie ist auch ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes. Und so ist auch bei der Berufswahl zu prüfen. Welche Arbeit gibt Gott mir? Welche gibt er dir? Was ist der Weg, den ich gehen soll? Auch im ganz alltäglichen Berufsleben. Beten wir auch darum oder tun wir irgendwas, weil es uns gerade so über den Weg läuft? Kann auch eine Führung sein, aber wir sollten prüfen, gerade jüngere Menschen, die noch auf der Berufssuche sind, was ist des Herrn Wille für meinen Dienst? Wie schön, wenn man sich dann nicht nur damit plagt, sondern auch eine Erfüllung hat in dieser richtigen Priorität, die ich gerade auch beschrieben habe. Ja, und jetzt kommt ein ganz bemerkenswerter Satz. Er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ein neuer Begriff, hebräisch Olam, vorher immer die Zeit. Und jetzt die Ewigkeit. Da taucht wie ein Lichtstrahl im Alten Testament auch hier die Ewigkeit auf. Ewigkeit in ihren Herzen. Es gibt ein Buch von Don Richardson, das diesen Titel trägt. Da geht es darum, dass man heidnische Völker gefunden hat, unbekehrte Nationen, in denen war eine Gottesahnung oder ist auch eine Gottesahnung vorhanden, Ewigkeit in ihren Herzen. Sie sind nicht zum heilbringenden Evangelium noch durchgedrungen gewesen, als dann die Missionare kamen, aber sie hatten schon gewisse Gottesvorstellungen entwickelt und ein Sehnen nach Erlösung war in ihnen vorhanden. Und da konnten die Missionare anknüpfen mit ihrer Botschaft von Jesus als dem in die Welt gekommenen Sohn Gottes und Erlöser und Herrn. Die Ewigkeit in ihren Herzen. So spricht auch der Apostel Paulus in Römer 2 davon, dass den Heiden das Gesetz in ihr Gewissen geschrieben ist. Und in Kapitel 1, dass man auch an den Werken der Schöpfung Gott erkennen kann. In seinem unsichtbaren Wesen, aber er hat sichtbare Werke geschaffen und da lässt sich seine Allmacht ablesen. Schon in der kleinen Welt, wir haben heute Moose und Farne bewundert unterwegs und Flechten, wie wunderbar die Symmetrie ist der Formen, schon in den kleinsten Pflanzen, die es überhaupt so gibt, aber auch in der großen Welt des Sternenkosmos, die unendlichen Weiten des Weltalls. Wie wunderbar, wenn wir da die Allmacht des Schöpfers erkennen können. Er hat uns ja zwei Bücher gegeben. Welche sind das? Das Buch der Schöpfung und die Heilige Schrift, das Buch der Offenbarung. Beides brauchen wir, weil wir hier von Jesus lesen, vom einzigen Weg zum Vater. Die Schöpfung weist auf Gott hin und die Bibel offenbart uns Jesus als Erlöser. Beides ist untrennbar und gehört zusammen für unser Glaubensleben. Ewigkeit in ihr Herz gelegt. In Gott ist die Sinnfrage beantwortet. In Jesus ist die Heilsfrage gelöst. Die Suche darf ein Ende finden. Und wenn diese Ewigkeit, die ins Herz gelegt ist, im Gewissen, Römer 2 oder auch schon in der Schöpfung, wenn das so angenommen wird, dann werden auch diese Menschen zum Heil durchdringen. Und doch bleibt Gott größer als der Mensch. Das steht dann im nächsten Halbsatz in Vers 11. Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Das heißt dann nachher, Gott ist im Himmel und du bist auf Erden. Erkenne das, du Mensch, dann kommst du zur richtigen Demut. Nur dann. Ein Wurm bin ich und kein Gott. Der Mensch wäre gern ein Gott, aber er ist ein Wurm im Vergleich zu Gott. Ich habe schon heute Morgen gesagt, dass man das nicht mehr hören will heute und hat es sogar aus Liedern entfernt und gegen Mensch ausgetauscht. Natürlich kein Wurm jetzt im Sinne, wie er im Boden kriecht, aber ihr versteht im bildhaften Sinne im Vergleich zum allmächtigen Schöpfer. Der Mensch kann das Werk, das Gott tut, nicht ergründen, weder Anfang noch Ende. Aber es ist uns das Ende, Gott sei Dank, geoffenbart in seinem Wort. Und deshalb sind wir auf Offenbarung angewiesen. Hier ist der Schlüssel. Der Prediger beschreibt, wie der Mensch durch Philosophie unter der Sonne versucht, emporzuschreiten zur Erkenntnis der höchsten Beschaffenheiten, der höchsten Urgründe des Seins. Aber er stößt nur bis an die Wolken, vielleicht noch bis zum Mond oder wo er hinkommt, aber nicht bis zu Gott und bis zur Lösung der Welträtsel. Und deshalb brauchen wir Offenbarung. Das Erkenntnisstreben des Menschen erfolgt von unten nach oben. Die Offenbarung Gottes erfolgt von oben nach unten. Das ist der Unterschied. Sämtliche esoterischen, okkulten Systeme gehen den Weg von unten nach oben. Sie versuchen durch Hellseherei, Wahrsagerei, Zauberei, Magie durchzubrechen, durch diese Decke in die verborgene Welt des Übersinnlichen. Und das ist ihr Verhängnis. Da warten die Dämonen und suggerieren ihnen falsche Offenbarungen ein, die nicht von Gott kommen. Während Gott, der Schöpfer, in seiner Freiheit und Allmacht sich offenbart, wo der Mensch demütig ihn bittet, ohne irgendwelche okkulten Methoden, demütig ihn bittet, so wie Salomo auch getan hat und wie es die Apostel und Propheten der Bibel erlebt haben. Sie haben gar nicht unbedingt immer darum gerungen. Amos wurde von der Herde wegberufen und Gott hat ihm Geheimnisse gezeigt und Offenbarung gegeben für das Volk damals und auch für uns heute, für die ganze Heilsgeschichte. Und so ist bei allen Propheten, Aposteln und Autoren der Bibel gewesen. Offenbarung heißt also, Gott offenbart sich in seiner Freiheit von seinem Thron herunter zu uns armen kleinen Menschen auf die Erde. Vor allem heilbringend in seinem Sohn Jesus Christus. Das fleischgewordene Wort. Wir haben also das Wort Gottes in der Schöpfung, der Schöpferwort. Wir haben das schriftgewordene Wort in Gestalt der Heiligen Schrift und das fleischgewordene Wort in Gestalt des Gottessohnes Jesus Christus. Das sind diese drei Ebenen der Offenbarung des dreieinigen Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Durch seinen Geist gab er die Bibel ein. Den Sohn sandte er in Fleischesgestalt und in der Schöpfung können wir auch schon den Vater erkennen als den allmächtigen Schöpfer dieser Welt. Ja, der Mensch aber kann von sich aus nicht ergründen das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Prediger 3, Vers 11. Nun die Konsequenz des Predigers, die wir schon mehrfach gehört haben, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Er ist kein Verächter des Geschaffenen. Wir dürfen uns freuen an dem, was Gott uns geschenkt hat. Tiere, Pflanzen, Möglichkeiten in dieser Welt, das Leben in einem guten Sinne zu genießen, aber dabei ohne zu sündigen. Das sollen wir dabei nicht tun, habe ich schon ausgeführt heute Morgen. Und nun weiter in Vers 13. Ach so, noch dazu. Es ist eine Gabe Gottes, wird hier noch zusätzlich gesagt, zu dem, was wir schon gehört haben. Eine Gabe Gottes, wenn wir das Leben genießen können. Nämlich nicht jeder kann es genießen. Zum Beispiel ein Mensch, der behindert ist, der ist sehr eingeschränkt in der Möglichkeit, das hier zu genießen. Kann vielleicht nicht laufen, kann niemals eine Wanderung machen. Ja? Und sieht vielleicht viel weniger in dieser Schöpfung. Deshalb sollen wir dankbar sein. Auch wenn wir uns hier freuen können, ist auch eine Gabe Gottes. Alles, was wir hier wahrnehmen und annehmen dürfen, ist von Gott geschenkt. Auch wenn der Mensch durch seine Sünde vieles verdunkelt und verfinstert hat. Aber es bleibt trotzdem Gottes Schöpfung, auch wenn sie gefallen ist. Nun, ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Weil aus der Ewigkeit Gottes heraus die Zeit gelenkt wird von Gott. Der ewige Gott setzt die Zeit in dieser Schöpfung fest. Aber er selber ist ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Wenn er etwas schafft, dann vergeht es nicht, wie unsere kleinen Errungenschaften vergehen, sondern das bleibt ewig, ist unzerstörbar. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Es findet sich auch ganz am Ende der Bibel, dass man nichts hinzutun und nichts hinwegtun soll von diesem Buch der Offenbarungen, weil die Offenbarung am Schluss steht, bezieht sich auch auf die ganze Heilige Schrift natürlich. Da ist die Offenbarung Gottes vollendet. Gott hat eine vollkommene Schöpfung geschaffen, hat eine vollkommene Offenbarung geschenkt in seinem heiligen Buch, die Bibel. Warum tut Gott das? Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Dass der Mensch zur Ehrfurcht vor Gott gelangt und ihn nicht so als Kumpan oder wie das heute so gesehen wird, erniedrigt. Haben wir noch Ehrfurcht vor Gott? Gott ist Liebe, das ist richtig. Aber er ist unendlich größer als der Mensch und wir können ihm nur in Demut, in echter Demut begegnen. Was geschieht, das ist schon längst gewesen und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist, heißt es dann wieder. Was wir ja schon ausführlich in Kapitel 1 betrachtet haben, dieser Kreislauf des Geschehens in der Schöpfung und auch im menschlichen Ablauf der Generationen etwa. Aber das muss nicht zum Fatalismus führen, wenn wir sehen, Gottes Plan lässt uns Geborgenheit erleben. Und nun ist bei mir hier ein Abschnitt in der Bibel, ich möchte aber auch darauf noch eingehen, dieser zweite Teil in Kapitel 3. Es geht hier nun zunächst einmal um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, ab Vers 16. Weiter sah ich unter der Sonne. An der Stätte des Rechts war Gottlosigkeit und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel. Die Stätte des Rechts, es ist zunächst einmal das Gericht, auch die irdischen Gerichte. Und Salomo stellt hier fest, er selber ist ja selber auch ein König, der Recht spricht. Und er stellt fest, es gibt Gerichte, die sind gottlos. Da werden Gebote erlassen gegen Gottes Ordnungen. Gibt es auch heute solche Gerichte? Wollen wir vielleicht mal nicht zu konkret werden, was heute alles läuft. Wir haben heute ein weithin verwässertes Rechtsempfinden. Nicht verbessertes, sondern verwässertes, relativiertes. Abgewichen von Gottes Geboten. Und wenn die neue europäische Verfassung jetzt kommt, da steht noch viel weniger von Gott gar nichts und von seinen Geboten noch viel weniger drin als im Grundgesetz. Im Grundgesetz war es noch halbwegs gut. Es ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, wo man eine gottlose Diktatur überwunden hatte. Die hat nur den Namen Gottes geführt, aber nicht wirklich an Gott geglaubt, an den biblischen Gott, Alten und Neuen Testament. Und dann hat man Gott in die Grundordnung auch in der Schweiz geschrieben und auch in Deutschland und in anderen Ländern. Aber was wird kommen, wenn jetzt diese gottlose EU-Verfassung etwa in Europa sich ausbreitet, wo der Mensch auf dem Thron sitzt, schon in der Grundordnung, der Glaube an den Menschen wird hier betont, der Humanismus, das Äußerste ist die Religion, die noch erwähnt wird, aber christlicher Glaube ist gar keine Religion, also kommt echter christlicher Glaube überhaupt nicht vor im neuen Europa. Ja. An der Stätte des Rechts war Gottlosigkeit und an der Stelle der Gerechtigkeit Frevel. Ich möchte Beispiele lesen, kurz aus dem Alten Testament, die Propheten. Zunächst einmal Amos, das ganze Buch Amos handelt von himmelschreiender Ungerechtigkeit, bereits im alten Israel. Und heute ist es kaum anders. Da heißt zum Beispiel, nur ein Beispiel, Amos 5, Vers 12, ich kenne eure Freveltaten, die so zahlreich sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt, Korruption, und die Armen im Tor, das ist im Gericht also, unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Aber dann der Aufruf in Amos, suchet das Gute und nicht das Böse, damit ihr leben könnt. Das gilt für die Richter, aber das gilt auch für alle Menschen. Denn jeder Mensch ist böse von Natur aus. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 1. Mose 8. Ein weiteres Beispiel, sehr erschütternd, schauderhaft, wenn man das sogar so liest, was da geschieht im Allerheiligsten Gottes im Tempel zu Jerusalem in alttestamentlicher Zeit. Hesekiel Kapitel 8, Verse 1 bis 11. Ich lese jetzt nicht alles vor. Aber da wird der Prophet zum Haus Gottes geführt. Und so heißt es dann, dass er ihn nach Jerusalem führt, zum inneren Tor und dann zum Tempel. Und dann heißt es, und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels, so wie ich sie in der Ebene gesehen hatte. Und er sollte dann, ging zunächst zum Vorhof und da sah ich, heißt jetzt in Vers 7, Hesekiel 8, Vers 7, da war ein Loch in der Wand und er sprach zu mir, du Menschenkind, brich ein Loch durch die Wand. Und als ich ein Loch durch die Wand gebrochen hatte, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und schaue die schlimmen Gräuel, die sie hier treiben. Und als ich hineinkam und schaute, siehe, da waren lauter Bilder von Gewürm und scheußlichem Getier und allen Götzen des Hauses Israel ringsherum an den Wänden eingegraben. Davor standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel und Jaasaria, der Sohn Schaffans, stand mitten unter ihnen. Und ein jeder hatte ein Räucherfass in der Hand und der Duft einer Wolke von Weihrauch stieg auf. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis, ein jeder in der Kammer seines Götzenbildes? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir, du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie tun. Und dann sah er Frauen, die den Tammuz beweinten und solche, die die Sonne anbeteten und so weiter. Heidnischer Götzendienst mitten im Heiligtum in Israel. Und wie ist es heute in den Kirchen? Da könnte ich jetzt ein langes Lied hier singen. Und wie ist es bei den Evangelikalen, wo man heute schon gotteslästerliche Bibelübersetzungen liest, Volksbibel, Bibel in gerechter Sprache und ähnliches? Der Gräuel ist in das Heiligtum Gottes eingedrungen. Und weiter lesen wir dann, da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten, den Gerechten und den Gottlosen. Denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Gott wird es richten. Den Gerechten entsprechend seiner Gerechtigkeit und den Gottlosen entsprechend seiner Gottlosigkeit. Den Gerechten allerdings, der wird dann freigesprochen, wenn er die Gerechtigkeit Jesu Christi ansieht. Nicht aus eigener Selbstgerechtigkeit heraus. Dürfen wir nicht verwechseln. Unser Schmuck und Ehrenkleid ist Christi, Blut und Gerechtigkeit. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn zum Himmel ich werde eingehen. Also Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. In unserer Gerechtigkeit ist nicht viel los. Ja. Denn wenn wir nur ein Gebot übertreten haben, so heißt es im Jakobusbrief, sind wir am ganzen Gesetz schuldig geworden. Wenn jemand sich noch für so gerecht hält, aber es gibt irgendwelche Punkte in jedem Leben, auch von uns, wo wir vor Gott nicht bestehen könnten. Und weiter, auch ein sehr wichtiger Vers 18. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. Alles, was hier geschieht und die Art, wie wir darauf reagieren, dient dazu, dass Gott uns prüfen möchte. Gott hat uns diese Welt gestellt. Und diese Welt und diese Zeit hier ist eine Prüfungszeit für die Ewigkeit. Die meisten Menschen denken ja, dieses Leben hier, das sei alles, das sei das Entscheidende. Ist es das? Falsch. Ja? Das hier ist nur die Prüfungszeit für die Ewigkeit. Mir ist es auch irgendwann erst ziemlich spät klar geworden. Man denkt ja, ja, ich bin hier geboren und sterbe und dann ist vorbei, so denkt der ungläubige Mensch. Aber in Wirklichkeit ist es so, wir werden hier geboren und sterben und dann geht es erst richtig los. Entweder beim Vater im Himmel, in ewiger Freude, im Sieg Jesu Christi, bei der Hochzeit des Lammes oder in ewiger Qual bei den dämonischen Mächten in der Finsternis. Das ist der Unterschied und die Entscheidung fällt hier und jetzt. Hier ist die Prüfungszeit. Welche Entscheidung treffen wir? Ich hoffe, wir haben alle schon die richtige Entscheidung getroffen. In Jesus Christus. Den Erlöser angenommen. Das ist wirklich entscheidend für Zeit und Ewigkeit. Die Ewigkeit beginnt jetzt, hier, da wo wir die Entscheidung treffen dürfen und auch treffen müssen. Jeder Mensch trifft eine Entscheidung. Wer sich nicht entscheidet für Jesus, der hat sich auch entschieden, nämlich für das ewige Verderben. Muss man heute auch ganz klar den Menschen sagen, damit sie sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Gott prüft uns. Wo stehst du? Nun kommt etwas, was manchmal missverstanden wird und was man auch nur im Zusammenhang der gesamten Bibel richtig einordnen kann. Die Menschen sollen erkennen, dass sie selber sind wie das Vieh. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh, wie dieses stirbt, so stirbt auch er. Und das sehen wir, das ist der Vergleichspunkt. Der Vergleichspunkt hier ist die Vergänglichkeit und der Tod. Und das stimmt ja, der Mensch stirbt wie das Vieh, manchmal noch schlimmer, ja, in der Gosse mit der Heroinspritze im Arm, von allen vergessen, schrecklich. Sterblich sind alle Lebewesen in dieser Schöpfung, seit dem Sündenfall. Es gab nur wenige Ausnahmen, wo Menschen entrückt wurden, Henoch, Elia, bitte? Mose vielleicht auch, ja, er wurde nicht mehr gefunden. Jedenfalls, es ist dem Menschen gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Der Vergleich mit dem Vieh beruht auch darauf, dass sie alle einen Odem haben, einen Atem bekommen haben von Gott. Gott schuf ja die Lebewesen aus Materie, Erde, Adama, Adam daher der Name, und dann gab er Geist hinein, sein Geist. Es wird insbesondere bei Menschen natürlich gesagt. Gab seinen Geist hinein und es wurde ein lebendiges Wesen. Nefesh Haya, eine lebendige Seele, wird es übersetzt. Ist das Gesamtwesen gemeint. Und sie wurden am gleichen Schöpfungstag geschaffen, Menschen und Tiere. Diese Tiere, das Vieh praktisch, das auf der Erde sich bewegt. Es gab aber vorher schon andere Tiere, ja, aber dieses Vieh, was hier gemeint ist, am gleichen Schöpfungstag, 1. Mose 1,25 folgende. Und bezüglich der Sterblichkeit hat der Mensch nichts voraus vor dem Vieh. Es ist alles eitel, es fährt alles. An einen Ort steht hier, es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Hier ist jetzt nur die materielle Seite im Blick, müssen wir ganz klar sehen. Ja, aus Staub genommen und wird wieder zu Staub. Und was nun den Geist angeht, da wird jetzt eine Frage gestellt, die dann im Neuen Testament ganz glasklar beantwortet wird, indem die Offenbarung Gottes weiterschreitet vom Alten zum Neuen Bund. Und zwar heißt die Frage in Vers 21, wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehs hinab unter die Erde fahre? Auch hier aufwärts bei Menschen, aber als Frage gestellt. Und wir wissen ganz klar, ja, der Mensch, aber auch nur der gläubige Mensch, wird aufwärts fahren. 1. Korinther 15 möchte ich dazu lesen. Nicht das ganze Kapitel, keine Angst, aber einige Verse ab Vers 20. Es ist ja das ganze Kapitel bezogen auf das Thema Auferstehung. Auch Entrückung kommt vor. Ganz wichtiges Kapitel, 1. Korinther 15. Und es heißt nun in Vers 20 folgende, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in Adam sie alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater überantworten wird, wenn er vernichtet haben wird, alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis dass er alle Feinde unter seine Füße lege. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und so weiter. Ich kann jetzt nicht alles lesen. Aber dann heißt noch über den Auferstehungsleib ab Vers 35 folgende. Möchte aber jemand sagen, wie werden die Toten auferstehen und mit welcherlei Leibe werden sie kommen? Du nah, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Dann der Vergleich mit dem Weizenkorn und himmlische und irdische Körper. Und dann heißt es in Vers 42, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, Staub zu Staub, was auch in Prediger 3 steht. Und es wird auferstehen unverweslich. Hier die Antwort. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Wie wunderbar. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Ganz klar hier die Antwort. Der Mensch, der in Christus ist, allerdings auch nur, der wird nach oben fahren zur Herrlichkeit. Und nun noch der letzte Vers. So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, also Prediger 3, der letzte Vers, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird? Nur in Christus wissen wir das. Und wir haben die Antwort gehört, 1. Korinther 15, die Auferstehung der Toten in Christo zur Herrlichkeit. Und darauf dürfen wir uns freuen. Sind wir darauf vorbereitet? Haben wir Jesus als Erlöser angenommen? Dann dürfen wir Anteil haben an dieser himmlischen Freude. Möge der Herr uns dazu allen gnädig sein, dass wir diese Entscheidung getroffen haben oder noch treffen. Auch heute Abend ist die Möglichkeit. Wir stehen auf zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass wir in dir Ewigkeitsgeruch in unsere vergängliche Welt hineinbekommen haben und dass wir wissen dürfen, das Leben geht weiter. Das hier ist nur die Prüfungszeit für die Ewigkeit. Ja, Herr, prüfe du unsere Herzen, wie wir es meinen, und erkenne, ob wir auf deinem Wege sind. Und wenn jemand noch nicht auf deinem schmalen Wege ist, dann errette diese Seele. sprich du zu diesem Herzen und schenk, dass wir uns alle einmal wiedersehen bei dir in deiner himmlischen Herrlichkeit. Amen.